Die Parkdrogerie Schlesinger ist eine Institution in Mauer. Von der Großmutter nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut, von Vater Herfried in den 70er Jahren übernommen, führt Elisabeth die Drogerie nun in der dritten Generation. Nicht ganz freiwillig, vielleicht hat sie es übernommen, aber nun ist sie doch Drogistin mit Leidenschaft und mit Herz und hat es geschafft, der Konkurrenz der umliegenden Drogeriemärkte zu trotzen. Wie sie das gemacht hat und wie das Geschäft so läuft, wird sie uns erzählen. Also ein wirklich sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Schlesinger, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Danke auch für die Ehre, danke.
Jetzt ist es so, wir kennen uns ja schon ewig lang und ich weiß auch, was Sie ungefähr so machen. Nur was mir eigentlich nie so ganz klar war, in einer Drogerie, das kommt irgendwie von Drogen und irgendwie da sind Mittel drinnen, vielleicht täusche ich mich auch, die man nur in der Drogerie bekommen darf und woanders nicht verkaufen darf. Was ist das Besondere eigentlich an einer Drogerie?
Naja, das ist eigentlich im Endeffekt, das ist eigentlich ganz schwierig. Vor allem hat sich in der letzten Zeit wahnsinnig viel getan. Es ist halt eben so, Drogist zu sein, das verbindet mehrere Berufe in einem. Das heißt, du bist mit Chemikalien konfrontiert, du bist mit Fotografie konfrontiert, mit Nahrungsergänzungsmitteln konfrontiert. Also das Spektrum ist sehr, sehr groß. Also man kann jetzt ja nicht sagen, okay, das darf ich verkaufen. Ist auch so, dass ich das nur in der Drogerie bekomme, aber es ist teilweise auch mit der Apotheke sehr verbunden. Ja, die Gesetzeslage hat sich da diesbezüglich schon sehr, sehr groß geändert.
Und man macht sie dann auch, glaube ich, nicht sonderlich leicht, weil durch die Drogeriemärkte und durch diese Erweiterung auch online...
Entschuldigung, dass ich da jetzt ins Wort falle. Es ist das Problem, dass im Endeffekt keiner mehr weiß, was ist eine Drogerie. Apotheke, absolut kein Problem. Drogerie, wir haben Kräuter, wir haben Nahrungsergänzungsmittel, wir haben Fotoausarbeitungen, wir haben Kosmetik. Früher hatten wir sogar auch noch Maquillage und Bijouterie, also sprich Schmuck, Make-up, alles Mögliche. Wir haben von Hautpflege, beziehungsweise, wie heißt denn das, Maniküre haben wir alles gehabt. Das ist uns alles weggenommen worden. Wie die Supermärkte entstanden sind vor 30 Jahren, was ich auch miterlebt habe, da ist alles uns, was wir mühsam aufgebaut haben, uns alles weggenommen worden. Und wir mussten uns mehr oder weniger, oder sagen wir so, ich habe mich dann insofern spezialisieren müssen, sprich auf Qualität und nicht Quantität. Und es ist halt insofern eine große Herausforderung, den Leuten das irgendwie zu vermitteln, dass wir ein großes Wissen haben, auch angelernt wurde. Und wir haben, ich selber habe 3 Jahre Lehrzeit gehabt, dann habe ich die Konzessionsprüfung gemacht. Ich bin definitiv gelernte, stolze Drogistin, aber es kennt fast keiner mehr an dem Beruf. Also das ist halt eben das Tragische. Weil wenn ich etwas brauche, ja, dann gehe ich in den Supermarkt, gehe in DM, in Piper und das ist die Drogerie. Das ist es nicht.
Was gibt es denn in der Drogerie, was es im Drogeriemarkt nicht gibt? Also gibt es da irgendwelche Unterschiede, wo man sagt, das kriegt man nur in der Drogerie?
Naja, nur in der Drogerie. Puh, das ist jetzt das Schwierige. Also was auf jeden Fall nicht in einem Piper oder in einem Super, also in einem DM gemacht werden darf, sind feuergefährliche Substanzen wie zum Beispiel Putzbenzin, Brennspiritus, das darf nicht abgegeben werden in den Supermärkten. Ja. Das Traurige an der Sache ist, dass wir eine Lehrzeit und eine Prüfung ablegen müssen und andere kommen und profitieren. Ja. Anders kann ich es jetzt nicht sagen. Also ich will da niemandem zu nahe treten, das liegt mir fern, aber es ist schon sehr, sehr schwer.
Aber trotzdem muss ich sagen, sehr bewundernd muss ich das jetzt sagen, obwohl Sie ja unmittelbar umgeben sind von zwei großen Drogeriemärkten, gibt es Ihr Geschäft immer noch und das dürfte dann doch die Qualität und das Besondere der Drogerie auch in Mauer immer noch durchsetzen.
Naja, das stimmt schon. Also, wie soll ich sagen, es ist eine Tradition, ja. Es ist ein unser Geschäft, ich meine, meine Großmutter hat es, nein, eigentlich, Entschuldigung, mein Großvater hat es gegründet, ist dann im Krieg gefallen, dann hat es meine Großmutter übernommen und in den 70er Jahren ist dann mein Vater von dem Standort, wo jetzt dieses Handygeschäft drinnen ist, auf den Standort, der jetzt ist, übersiedelt. Und ja, es ist schön, ich bin die dritte Generation, keine Frage, aber es ist gleichzeitig auch eine wahnsinnige Belastung, weil es leider auch in der heutigen Zeit alles zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist und das kann ich nicht befürworten. Abgesehen davon habe ich mich dann im Zuge dessen, wie dann die ganzen Supermärkte gekommen sind, natürlich auch spezialisiert und habe natürlich Sachen oder Waren, die sonst keiner hat.
Ich kann mich ja noch erinnern, wenn ich früher um 18 Uhr sowas bei Ihrem Geschäft zufälligerweise vorbeigekommen bin, dass Sie mit schweren Taschen immer über die Straße gegangen sind und die Fotos, die alle zur Ausarbeitung waren, da drüben irgendwo reingesperrt haben in den Schrank, dass die abgeholt worden sind. Und das hat sich ja auch unglaublich...
Das hat sich komplett zerschlagen, weil natürlich das Online und diese, sagen wir so, diese Technik als solches ist natürlich wahnsinnig fortgeschritten, keine Frage. Aber es kommen wieder Jüngere und das fasziniert mich total, junge Leute wieder auf das Fotografieren, also sprich mit Spiegelreflexkamera, mit Kleinbildfilmen zu arbeiten. Und das ist eigentlich, und das sage ich auch den Leuten, die halt eben das bei mir Filmmaterial kaufen, wo ich sage, also eigentlich ist es schon sehr bewundernswert, dass sie wieder auf das zurückkommen, weil ein Foto ist ein Foto und da hat man, das ist wie ein Überraschungssein, ja, also Spannung, Spaß, man hat zwar nichts zum Essen, aber es ist trotzdem ein Reiz da, dass ich sage, okay, jetzt fotografiere ich und ich fotografiere aber bewusst, ja, und nicht, dass ich da das jetzt darunter drücke, wie bei der Sofortbildkamera oder bei diesen digitalen Geräten und dann lösche ich eins nach dem anderen. Es ist ein ganz anderes Umgehen mit dem ganzen Know-how. Das heißt,
es gibt doch Leute, die mit Filmen fotografieren oder so.
Wieder.
Ja, und die lassen das dann auch bei ihnen entwickeln wieder. Oder so.
Sofern sie kommen, ja.
Ja.
Das ist natürlich, dank Ihnen habe ich das natürlich auch wieder in die Zeitung gegeben, aber viele rufen an und fragen, sind Sie eine Drogerie und machen Sie noch Fotoausarbeitung? Und das haut mich eigentlich irgendwie um, ja, weil da komme ich wieder drauf, dass jeder, ja, ich google das, der Dr. Google kann nicht alles wissen, ja. Und es hat sich bei mir halt eben herauskristallisiert, in der letzten Zeit, ich hoffe halt eben, dass die Leute das sehr zu schätzen wissen, dass halt eben meine Beratung, die ist intuitiv. Also die kommt bei mir aus dem Bauch raus. Also ich habe da jetzt auch keine Bücher, ja, Bücher, die zum Nachlesen sind, aber im Endeffekt ist das eigentlich eine intuitive Sache. Und ja, und denen gefällt das und... Ich bleibe auch dabei.
Und obwohl Sie noch so jung ausschauen, haben Sie schon ganz schön viele Jahre Erfahrung.
Also um ehrlich zu sein, ja, jetzt fange ich dann auch schon so an wie die älteren Herrschaften, wo ich mir oft denke, ja, aber es ist der Lauf der Zeit. Ich meine, ich bin jetzt da nur dass ich nicht zu viel sage, auf jeden Fall an die 38 Jahre da.
Unfassbar. Und jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, dritte Generation, klingt ja auch ein bisschen nach Verpflichtung oder reiner Freude. Haben Sie das gern übernommen, das Geschäft, oder war es doch ein bisschen, dass Sie sich verpflichtet gefühlt haben dazu und hätten Sie lieber was anderes gemacht?
Das mit anderen gemacht, etwas anderes zu tun, ja. Das es ist halt eben so gewesen, als 15-Jährige, 14-, 15-Jährige, wenn du in ein Geschäft gehst, wo Schmuck, Strass, Make-up, ja, da leuchten die Augen und da bist du total in deinem Element, weil da fühlst du dich als Prinzessin und dann denkst du, boah, super, und da kannst du das machen und das machen, du kannst dich verkleiden und du kannst dich schminken und ausstaffieren. Also da waren natürlich viele Sachen, die einfach faszinierend waren für mich, ja. Ich habe eigentlich damals nicht drüber nachgedacht, was will ich werden. Ja? Bei mir war das so, dass meine Großmutter und mein Vater halt eben dann gesagt haben, so, Elisabeth, wir haben eine Lehrstelle für dich und du gehst dorthin. Ja, ich habe es gemacht, keine Frage. Da waren aber noch alle Türen offen und dank meiner damaligen Lehrerin hatte ich natürlich viele Kurse besucht, was jetzt da komplett wegfällt, weil man macht ja das alles nur mehr, gut, jetzt dank Corona ist es überhaupt schwierig, aber ich habe viele Kurse besucht, hatte viele Firmen, die mich auch nehmen wollten, sagen wir es einmal so, war ein gewisser Reiz da, nur ich habe damals den Mut nicht gehabt, definitiv ins kalte Wasser zu springen. Und mein Vater, den dann jeder gekannt hat, der war natürlich froh, dass er gesagt hat, Sohn, du übernimmst die Firma. Ne?
Man hatte das Gefühl gehabt, wenn sie da, sie waren ja zu viert teilweise im Geschäft und mit ihrer Mutter, ihrem Vater und einer Mitarbeiterin noch, dass sie sich eigentlich alles sehr gut verstanden haben, obwohl sie da auf engstem Raum eigentlich den ganzen Tag zusammengearbeitet haben. War das eine Täuschung?
Täuschung? Boah, also neben meinem Vater zu bestehen, war eine totale Herausforderung, ja, weil er war wahnsinnig dominant und wie soll ich sagen, meine Mutter, ich meine, es ist schön, in einem Familienbetrieb zu arbeiten, keine Frage. Nur es sind gewisse Herausforderungen da gewesen, wo mein Vater mich nicht verstanden hat. Ja, ich wollte etwas anderes machen, sei es jetzt eine Präsentation, Auslage, Gestaltung im Geschäft oder irgendetwas. Das hat er nicht zugelassen. Also von dem her gesehen war er da sehr engstirnig, ja, und ich werde die Aussage meines Vaters nie vergessen, wie er einmal gesagt hat, du, wenn ich so wäre wie die Oma, sprich seine Mutter, dann sagen wir es rechtzeitig. Ich habe es ihm einmal gesagt, er hat dann 14 Tage mit mir nichts gesprochen. Ja? Also so viel zu dem Thema. Also er war auf diesem Gebiet als Drogist war er eine Koryphäe. Und das habe ich dann gespürt, weil die Leute, wie ich das Geschäft dann im 98er Jahr übernommen habe, das war eine sehr, sehr harte Zeit, weil da haben mich die Leute nur verglichen mit meinen Eltern. Hatte ich eigentlich schon einmal die Erfahrung gehabt in der Lehrzeit, in meiner Berufsschule. Die haben den Namen Schlesinger gekannt und die Lehrer dort haben mich verglichen damals mit meinen Eltern, die auch dort in die Schule gegangen sind. Und ich habe dort rebelliert. Ich habe einfach rebelliert. Ich habe gesagt, Leute, ich bin ich. Ich bin Elisabeth Schlesinger und ich bin weder Herfried noch Elke Schlesinger. Ich bin ich. Da haben sie dann natürlich alle geschaut. Aber im Endeffekt, ja, ich habe die Gene meiner Mutter und ich habe die Gene meines Vaters, aber es ist halt eben, wenn du dann, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, es ist schwierig. Im Endeffekt war der Weg, also ist mir mein Weg vorgegeben worden, sagen wir es einmal so.
Und wie kann man sich das jetzt vorstellen, privat, wenn Sie mit Ihren Eltern Umgang haben, wenn Sie den ganzen Tag im Geschäft gewesen sind und da sozusagen, wenn Sie sich privat...
Ja, es wurde Treiber reingegeben, ja, keine
Frage. Aber haben Sie dann privat auch über das Geschäft gesprochen oder war das dann völlig tabu, dass man dann das ausgelassen hat?
Das musste, nein, das war, solange ich zu Hause gewohnt hatte, ja, Da hast du das Geschäft zugesperrt, bist zu Hause gekommen und du hast weitergesprochen. Ja? Das war für mich etwas, das war unerträglich, weil ich wollte privat, ich wollte eine Privatsphäre haben und ich habe mich nicht einmal in mein Zimmer eingesperrt. Ja? Und wie ich dann meine Single-Wohnung hatte, die hatte ich in Rodaun, habe ich definitiv mir es selber beibringen müssen, okay, wenn ich jetzt da draußen stehe und ich sperre das Geschäft von draußen zu, dann ist es aus und ich komme dann am nächsten Tag, wenn ich das Geschäft wieder aufsperre, herein und dann werden die nächsten Probleme, Lösungen, was auch immer besprochen. Aber das war eine harte Tortur, ja. Die hat mein Vater überhaupt nicht verstanden, weil meine Mutter und mein Vater, gut, das würde jetzt ja zu weit führen, aber die sind zu Hause gegangen und haben weitergeredet, ja. Das hat mich fertig gemacht, ja. Also das habe ich gesagt, nein, das will ich nicht.
Sie haben ja einen Sohn auch und war da irgendwann eine Idee bei Ihnen, dass der auch das Geschäft übernehmen könnte? Da haben Sie mit ihm mal darüber gesprochen oder war das, haben Sie gesagt,
nein? Nein, das wollte ich nicht. Nein, das habe ich definitiv, also gleich im Keim erstickt. Was meine Mutter, also sagen wir so, sie war nicht böse, sie haben es auch nicht verstanden, aber es war definitiv in Schwebe. Und ich habe gesagt, nein, mein Sohn, oder sollte ich jemals, damals war ja nicht einmal nur die Rede von meinem Sohn, aber ich habe damals schon gesagt, sollte ich jemals ein Kind haben, dann soll er frei entscheiden. Und mein Sohn ist für das nicht. Ja, also der ist eher technische Sachen, ist wahnsinnig begabt, der hat es da oben im Hirn und macht es zusammen und das habe ich schon in den Kindern, also wie er klein war, schon gesehen und hat sich da Sachen zusammengebastelt, wo ich mir dachte, bitte, von wo hat er das, ja, aber der wäre nicht für das, der wäre zugrund gegangen. Nein, nach mir ist die Ära Schlesinger vorbei.
Sie aber waren doch ein bisschen danach, was Sie gesagt haben schon vorhin, dass die Glitzer und die Schminksachen und so, also Ihnen hat das schon gefallen. Waren Sie schon als Kind so eine kleine Drogistin oder?
Nein, ich bin definitiv also hineingedrängt worden, schon. Also, dass ich sagen kann, es ist eine freie Entscheidung von mir damals gewesen, nein.
Nicht, aber... Nein. Und was hätten Sie gern gemacht? Oder?
Mich hat eine Firma gefunden, ich will jetzt nicht den Namen nennen, aber da ich das Talent meiner Mutter habe bezüglich Farbkombinationen und Zeichnen und Malen und ja, wie auch immer, also dieses technische Talent hatte ich von meiner Mutter geerbt und die haben das gesehen, das Potenzial in mir und wollten mich als Visagistin haben. Ich habe aber damals absolut, ja, das Schulenglisch habe ich beherrscht, aber kein Wort Französisch und die wollten mich unbedingt haben und ich habe mich nicht wirklich drüber getraut, wobei ich ehrlich gesagt jetzt, da hätte ich gesagt, ja, okay, gut, machen wir, aber damals, nein, und mein Vater, er hat mir weder abgeraten noch zugeraten, aber er war ein sehr, sehr guter Redner und ich habe mich da nicht getraut. Ich habe den Rückhalt von der Familie nicht gehabt, sagen wir es einmal so.
Bereuen Sie das ein bisschen jetzt? Oder
in einer gewissen Weise ja. Andererseits denke ich mir, so hart es ist, seit mein Vater quasi von uns gegangen ist, bin ich freier und ich habe das Geschäft, wie ihn jeder sieht, also komplett umgeändert und umgestaltet und ja, ich kann mich mit was ich auch schon früher getan habe, also mit den Produkten, die ich verkaufe, kann ich mich komplett identifizieren und ich weiß ganz genau, was ich verkaufe, wem ich es verkaufe, wie ich es verkaufe. Ja, das bin ich.
Und ich meine, ich möchte Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, nicht, aber...
Verschieden Sie es.
Aber ich habe schon das Gefühl, dass Sie ganz gut als Chef gemacht sind und sich nicht so leicht unterordnen könnten. Oder glauben Sie, hätten Sie da kein Problem gehabt, wenn Sie in einer Firma arbeiten, dass Sie sich da auch unterordnen hätten können, so leicht?
Naja, das Problem ist, damals, wie ich 50 war, habe ich natürlich sehr wohl nachgedacht, zuzusperren und komplett mich zu verändern. Das Problem ist, wenn du jahrelang, wie soll ich sagen, eine einzige Person nur über dir stehen hast, wobei ich sagen muss, mein Vater hat die Buchhaltung gemacht, ja, und sonst niemanden, der dir sagt, was du zu tun und zu machen hast, ist das ein Weg, den man nicht gerne auf einmal jetzt da die Tür zuschließt, weil ich hätte sofort überall Jobs bekommen, ja. Also das möchte ich gar nicht, die hätten mich bekniet. Aber eben mit wem oben, oberhalb von mir. Das heißt, ich hätte permanent mein Pensum sagen müssen, was ist da gegangen, warum ist das nicht losgegangen, warum ist das schlechter oder warum haben wir das Pensum nicht erreicht. Also das, nee. Ja, ich bin lieber meine eigene her, so hart es ist, ja. Aber es ist manchmal schon, na, ich habe eh lang genug durchgearbeitet, genau. Also von dem her gesehen.
Was mir natürlich auch auffällt bei Ihnen ist, dass Sie wirklich eine unglaubliche Arbeitsleistung vollbringen, weil Sie ja das Geschäft ganz allein tragen jetzt. Ja. Und was machen Sie da zum Ausgleich? Also was finden Sie zur Entspannung, wo Sie sagen können, da kann ich ein bisschen wieder Energien sammeln?
Sagen wir so, die Einstellung, die ich heute habe, die habe ich ja nicht von ungefähr. Es fordert alles seinen Tribut. Und ich hatte vor 10 Jahren wirklich einen körperlichen, totalen Zusammenbruch. Und das war absolut nicht einfach, das Ganze zu meistern. Und und da habe ich damals eben meine Einstellung gefunden, jeden Tag quasi zu genießen und einfach das zu machen, was mir Spaß macht. Und ich habe bewusst lernen müssen, mich 5 Minuten hinzusetzen und zu sagen, so, und jetzt gehören die 5 Minuten mir. In der Zwischenzeit genieße ich jeden Tag und bin dankbar für jeden Tag. Und ich bin ein total positiver Mensch und ich bin wirklich selig und froh. Ich bin privilegiert, dass ich ein Haus habe mit Garten. Und durch die derzeitige Situation, muss ich auch sagen, bin ich heilfroh, dass es meiner Mutter gut geht, obwohl sie im Rollstuhl sitzt. Und ich genieße jeden Tag mit ihr nach dem Geschäft, also auf einen Kaffee zu gehen und zu reden. Und und manchmal natürlich setze ich mich natürlich auch vom Fernseher, nicht? Und dann tue ich stricken oder ich fahre mit dem Fahrrad. Es kommt darauf an, wie die Stimmung gerade ist.
Und Sie haben ja so viele Produkte auch für den Garten. Sind Sie auch jemand, der im Garten arbeitet oder so?
Schon, ja? Schon. Also mein Kreuz dankt es mir sehr und ich habe voriges Jahr, dank der Corona, habe ich den Garten meiner Mutter und meinen komplett umgekrempelt. Aber es ist, was ich früher gehasst habe, ja, im Garten herumzuwerken, das ist mein Ausgleich, ja. Also meine Mutter, die holt mich oft schon zurück und sagt, Elisabeth, bitte, ich höre auf, du kannst eh nicht mehr. Und ich merke es dann an meinem Kreuz, weil ich gehe dann wie ein U-Hackerl, ja. Aber der Garten, das ist eine Oase. Und ich bin froh, dass ich eine Oase habe, gerade jetzt.
Also doch ein glücklicher Mensch.
Ja. Ja, doch. Ja, nein. Und wirklich nein. Ich habe ein gesundes Kind, ich habe eine gesunde Mutter, meine Wenigkeit ist gesund. Also, was willst du mehr? Und mit Geld kann man sich nicht alles kaufen, ja. Das Traurige an der Sache ist, wenn wir jetzt ja gerade drüber reden, es kommen viele Kunden oder sagen wir so, nicht alle, keine Frage, man darf nicht alle in einen Topf werfen, aber ich würde nie auf die Idee kommen, in ein Geschäft zu gehen und zu sagen, na, jetzt sind wir in einer Goldgrube, ne? Entschuldigung, das kann es nicht sein. Ich meine, was heißt Goldgrube? Im Gegensatz zu den anderen Geschäftskollegen durfte ich während des Lockdowns offen haben. Aufgrund dessen habe ich auch meine Zeiten auch geändert und ich bin nur mehr Vormittag bis 13 Uhr da. Aber das kann es nicht sein. Also ich meine, die Aussage alleine schon, die tut weh. Weil jeder... Es ist halt eben das Manko, jetzt spreche ich es definitiv an, es ist alles eine Selbstverständlichkeit geworden, ja. Und es hat keiner mehr einen Respekt den anderen gegenüber. Und dieses permanente Präsentsein, das muss ich ehrlich sagen, also das ist schon ein Haken, der mir schon sehr, sehr weh tut, weil du kannst nicht immer präsent sein und man schafft es auch teilweise gar nicht mehr, ja. Es muss alles da sein, das ist einfach von den Supermärkten so prädestiniert worden und eingeimpft worden, es ist alles da, du hast alles, du kriegst alles und man kann sich nicht mehr auf etwas freuen, ja, und das ist eigentlich traurig, wo ich mir dann denke, Leute, seid doch froh, dass es uns so gut geht.
Und Sie sind auch so, dass Sie auch ganz bewusst Nein sagen können und sagen, nein, ich bin nicht den ganzen Tag da, ja. Und das ist, tut Ihnen auch, glaube ich, sehr gut.
Das habe ich aber lernen müssen.
Das ist Ihre Therapie gewesen.
Das ist nicht so von heute auf morgen gegangen, ja. Wo ich sage, so, und jetzt dann sagt man nein. Also es kommt auch die Art drauf an, wie wer auf mich zukommt oder wie, sicher, ich meine, ich bin keine Heilige, ja, um Gottes Willen. Und Leute, die mich jahrelang kennen, wissen auch ganz genau, ich bin ein herzensguter Mensch, du kannst alles von mir haben, aber wie man in den Wald hineinspricht, so kommt es zurück. Ganz einfach. Und ich jetzt, da ich über 50 bin, habe ich halt eben das mal gedacht, okay, jetzt kann ich auch einmal zurückreden und jetzt leiste ich mir das auch einmal, dass ich zurückreden kann, was ich früher mir nie getraut hätte. Ja.
Sind Sie durchaus auch ein Vorbild für andere, kann denn Sie dadurch sein?
Ich will gar kein Vorbild sein, es ist einfach die Menschlichkeit. Ja. Weil wenn mich wer anfällt, es gibt kein Grüßen mehr, wenn die Leute eintreten ins Geschäft, es gibt kein Grüßen, es gibt kein Bitte, kein Danke, es ist alles nur mehr so nobody, ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Vielleicht drücke ich mich da falsch aus, aber es ist nicht einfach. Ja.
Gut, aber ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses wirklich schöne Gespräch. Dankeschön.
Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Na sicher.